Deutschlandfunk, das war der Tag.
Ein Tag wieder ganz im Zeichen der Corona-Epidemie, die seit heute offiziell Pandemie genannt wird. Die WHO hat das heute beschlossen. An einem Tag, an dem die Kanzlerin erstmals ausführlich zu dem Thema gesprochen und das Ende der schwarzen Null signalisiert hat. An dem der erste infizierte Bundestagsabgeordnete gemeldet wird, ein FDP-Politiker, dessen Name noch nicht bekannt ist. Und an dem aus China eine Entspannung der Lage gemeldet wird. Wir sprechen darüber mit dem China-Experten der Taz, Felix Lee. Außerdem bis Mitternacht 23 Jahre Haft für Harvey Weinstein. Die Lüchterermittlungen gegen Mitarbeiter von Polizei und Jugendämtern werden eingestellt und die AfD hat ihr Rentenkonzept fertig. Das und mehr heute mit Christine Heuer im Studio. Ist das neue Coronavirus noch eine geografisch eingrenzbare Epidemie oder schon eine weltweite Pandemie? Diese Frage hat die Weltgesundheitsorganisation bisher damit beantwortet, dass sie jedenfalls nicht ausdrücklich von einer Pandemie sprechen wollte. Das hat sich heute geändert. Wegen der rasant steigenden Infektionszahlen und mittlerweile 4.500 Todesopfern hat die WHO das Virus offiziell als Pandemie eingestuft und aggressivere Maßnahmen gegen seine Ausbreitung gefordert. Dietrich Karl Meurer meldet sich aus Genf.
In den letzten zwei Wochen habe sich die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Virus außerhalb Chinas verdreizehnfacht. Die Zahl der betroffenen Länder habe sich verdreifacht. Das sagte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. Weltweit gäbe es nun mehr als 118.000 Fälle in 114 Ländern. Fast 4.300 Menschen hätten ihr Leben durch das Virus verloren. Tausende würden in Krankenhäusern um ihr Leben kämpfen. Und es komme vermutlich noch schlimmer, so der WHO-Generaldirektor.
In the days and weeks ahead,
in den kommenden Tagen und Wochen rechnen wir damit, dass die Zahl der Erkrankungen, die Zahl der Todesfälle und die Zahl der betroffenen Länder noch weiter ansteigen wird. Lange hat sich die Weltgesundheitsorganisation gewunden. Doch nun kommt sie zu der Einschätzung, die Ausbreitung von Covid-19 als Pandemie zu bezeichnen. Unter Pandemie versteht man landläufig eine Krankheit, die sich unkontrolliert über Kontinente hinweg ausbreitet. Es gibt jedoch keine offiziellen Kriterien der WHO, ab wann ein Krankheitsgeschehen als Pandemie einzuordnen ist. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte:
Pandemic is not a word to use lightly.
Pandemie ist kein Wort, das man leichtfertig oder unbedacht verwenden sollte. Es ist ein Wort, das, wenn es missbraucht wird, zu unangemessener Angst führen kann oder zur unbegründeten Annahme, dass der Kampf vorbei ist. Das führt zu unnötigem Leiden und Tod. Die Einstufung des Ausbruchs einer Krankheit als Pandemie sagt nichts darüber aus, wie ansteckend oder tödlich die jeweilige Krankheit ist. In den vergangenen Jahrzehnten hat die WHO immer wieder von Pandemien gesprochen, wenn Krankheiten sich über Grenzen hinweg ausgebreitet hatten. So wurden etwa der Ebola-Ausbruch 2013 in Westafrika und auch die Schweinegrippe in den Jahren 2009 und 10 als Pandemien eingestuft. Mike Ryan, der leitende Notfallexperte der WHO, erklärte, warum es so wichtig sei, dass die Länder mit entschiedenen Maßnahmen versuchen müssten, die weitere Ausbreitung des Virus auszubremsen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass, wenn sie nicht versuchen, dieses Virus zu unterdrücken, es ihr Gesundheitssystem überfordern kann. Es müssen starke Anstrengungen unternommen werden, um die Infektion zurückzudrängen. Denn letztlich wird das den Druck nehmen und es wird dafür sorgen, dass ihr Gesundheitssystem weiter funktioniert. Das neuartige Coronavirus wurde im Dezember erstmals in China entdeckt und hat sich seitdem über den Globus verbreitet.
Dietrich Karl Meurer. In Italien ist beschlossen worden, alle Geschäfte und Restaurants wegen Covid-19 zu schließen, bis auf Apotheken und Supermärkte. In Deutschland haben viele offenbar Angela Merkel vermisst in der Corona-Debatte der letzten Wochen. Nur am Rande hatte sich die Kanzlerin zu der neuen Krankheit und den Risiken geäußert, die sie auch für Deutschland bereithält. Die Zeitungen begannen darüber zu schreiben, ob und wie sie fehlt im täglichen Gespräch von Virologen, Bürgern und Politikern und darüber, dass die Epidemie die dritte große Herausforderung in ihrer Amtszeit sei nach der Finanzkrise 2008 und der Flüchtlingskrise 2015. Heute hat Angela Merkel ihren ganz großen Corona-Auftritt in der Bundespressekonferenz nachgeholt. Stefan Detjen war für uns dabei.
Also wie geht's mir? Erstens habe ich gesagt bei den Fotografen, ich trete ein Stück zurück, damit der Abstand von 1 bis 1,5 Metern gewahrt ist. Dann gucke ich mir, nachdem man mich da so oft drauf aufmerksam gemacht hat, mir an, wie viel von ihnen sich irgendwie die Hand im Gesicht haben, was man ja nicht haben soll. Und da fallen mir auch einige auf. Also so geht's mir.
Die Corona-Krise verändert den Alltag, auch auf der Bühne der großen Politik. Der Handschlag zur Begrüßung, noch vor kurzem von der Partei der Kanzlerin zum Kern abendländischer Leitkultur stilisiert, fällt in diesen Zeiten aus.
Dafür eine Sekunde länger in die Augen gucken und lächeln.
Genau.
Und nicht schon mit der Hand beim Nächsten sein, ist auch eine gute Möglichkeit.
Das sollte der einzige Moment kurzer Erheiterung bleiben. Ansonsten Erinnerungen an die Auftritte während der Finanz- und Flüchtlingskrise. Die Kanzlerin als sachliche und nicht aus der Ruhe zu bringende Krisenmanagerin.
Die Botschaft sollte sein, wir werden das Notwendige tun als Land.
Im Bundeskabinett hatte Arbeitsminister Heil am Morgen die Regeln zur Kurzarbeit erläutert, die die Regierung bereits gestern im Eilverfahren per Umlauf beschlossen hatte. Liquiditätshilfen in Milliardenhöhe sollen auf den Weg gebracht werden. Für morgen hat Merkel Vertreter von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden ins Kanzleramt geladen. Gestern Abend hatte sie sich erstmals überhaupt per Videokonferenz zu einer Sondersitzung des Europäischen Rats mit den Staats- und Regierungschefs der EU zusammengeschaltet, um Maßnahmen im Kampf gegen Corona abzustimmen.
Wir werden auf der europäischen Ebene den Stabilitäts- und Wachstumspakt flexibel handhaben. Das war gestern eine wichtige Schlussfolgerung. Wir werden die Beihilferegeln flexibel handhaben und es wird eine sogenannte Corona Response Investment Initiative auf der europäischen Ebene in Höhe von 25 Milliarden Investitionen geben.
Nachsicht in Berlin, wenn insbesondere Italien jetzt in sein Gesundheitssystem investiert. Die europäischen Haushaltsregeln sollen dem nicht entgegenstehen. Diese Nachricht wird in Europa aufhorchen lassen.
Es geht jetzt nicht darum, dass wir uns in Europa voneinander abschotten, sondern es geht darum, dass wir einen Modus finden, in dem möglichst kein Gesundheitssystem in der Europäischen Union überfordert wird.
Die Berichte aus italienischen Krankenhäusern nannte Merkel bedrückend. Zugleich hätten Experten erklärt, dass auch in Deutschland 60-70% der Bevölkerung im Laufe der Epidemie infiziert würden. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, der mit Merkel und Gesundheitsminister Spahn in die Bundespressekonferenz gekommen war, mahnte:
Wir werden auch weiter in diese Epidemie hineinkommen. Das heißt, bei uns werden natürlich auch die Fallzahlen steigen. Natürlich werden bei uns auch mehr Menschen noch sterben. Und wir werden auch viele schwere Krankheitsverläufe haben.
Ein Impfstoff werde in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen, sagte Wieler. Gerade deshalb soll die Infektionswelle möglichst lange und in einer flachen Verlaufskurve gestreckt werden, um eine Überforderung des Gesundheitssystems zu vermeiden.
Wie lange diese Epidemie auch über unser Land geht, es wird Monate dauern, sicher, vielleicht auch Jahre. Je länger es dauert, ich sag's nochmal, desto besser ist dies.
Jeder fünfte Infizierte, so fürchten die Mediziner, werde in dieser Zeit einen schweren Krankheitsverlauf erleiden. Die Zahl lebensbedrohlich Betroffener dürfte demnach im Laufe der Epidemie in die Millionen gehen. Entscheidend, so auch Gesundheitsminister Spahn, die Verfügbarkeit intensivmedizinischer Versorgung, insbesondere mit Beatmungstechnik. Nur eine möglichst lange Verzögerung und Ausdehnung der Entwicklung verhindere, dass Ärzte zu sogenannter Triage gezwungen würden, eine Auswahl derer, für die rare Behandlungskapazitäten verfügbar sind.
Das ist ja das unbedingte Ziel, dass wir Situationen, in denen man triagieren müsste, in denen man tatsächlich entscheiden müsste, wie kann das Gesundheitssystem jetzt tatsächlich am besten helfen mit seinen Ressourcen, dass wir die vermeiden wollen.
Nicht die Verhinderung, sondern nur eine Verzögerung der epidemischen Corona-Ausbreitung ist damit das Ziel der Regierung. Die Agenda der Politik wird sich dadurch auf absehbare Zeit vollkommen verändern.
Die Kanzlerin fährt in der Corona-Krise auf Sicht. Wir haben es gerade im Beitrag von Stefan Detjen gehört. Sehr besorgt, sehr aufmerksam und stets darauf bedacht, Panik nicht aufkommen zu lassen. Schon, weil die ja eh nicht helfen würde gegen das neue Virus. Aber die Sache hat nicht nur gesundheitliche, gesellschaftliche und politische Aspekte, sondern auch ökonomische. Am Montag haben wir einen Börsencrash in Deutschland erlebt. Die Kurse erholen sich nicht wirklich gut. Vielen Unternehmen droht ein massives Minus, nicht wenigen die Pleite, Deutschland droht die Rezession. Und auch dazu hat die Kanzlerin heute Antworten gegeben. Theo Gers sagt Ihnen welche.
Der Satz, der den Politikwechsel markiert, ist keine 2 Sekunden lang.
Das andere geht jetzt erstmal vor.
Diese 1,7 Sekunden markieren die Wende. Angela Merkel kippt die schwarze Null. Zumindest so lange, wie die Corona-Krise nicht gebannt ist und der Staat mit Milliardenbeträgen in die Vollen geht, um sowohl die Epidemie selbst zu bekämpfen, als auch die Wirtschaft vor dem Absturz zu bewahren.
Wir tun jetzt das, was notwendig ist. Der Haushaltsausschuss hat schon bis zu 1 Milliarde mehr in Investitionen freigegeben, um ins Gesundheitssystem zu investieren. Da werden wir nicht jeden Tag fragen, was bedeutet das jetzt für unser Defizit. Das ist eine besondere Situation und wir werden das, was notwendig ist, tun. Und dann werden wir uns am Ende anschauen, was das bedeutet hat für unseren Haushalt. Das andere geht jetzt erstmal vor.
Bei diesem Abschied von der schwarzen Null kann sich Merkel sowohl auf die Schuldenbremse im Grundgesetz als auch den Europäischen Stabilitätspakt beziehen. Beide erlauben es, in einer außergewöhnlichen Notfallsituation nicht nur die in Deutschland prall gefüllten Rücklagen in den Sozialversicherungen und die Reserven im Bundeshaushalt anzuzapfen, sondern notfalls auch neue Kredite aufzunehmen. Genau das, den Abschied von der schwarzen Null, hatten am Vormittag auch 7 führende deutsche Wirtschaftsforscher gefordert.
Eine solche Ausnahmesituation ist nicht die Stunde der Regeln, sondern die Stunde der Politik,
hatte etwa Michael Hüter, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, gesagt und damit den Ton gesetzt. Der Staat muss zur Bekämpfung der Corona-Krise mehr tun, als bisher angekündigt oder schon beschlossen wurde. Die Situation sei vergleichbar mit dem Whatever-it-takes-Auftritt des früheren EZB-Präsidenten Draghi im Juli 2012. Damals hatte Draghi mit seiner Rede in London die Finanzmärkte beruhigt, indem er versicherte, die EZB sei bereit, alles zu tun, whatever it takes, um den Euro zu erhalten. Und deshalb mahnen die Ökonomen ausdrücklich, bei allen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus jetzt nicht aufs Geld zu schauen. Sonst werde nicht nur die Zahl der Erkrankungen noch viel größer, so der Ökonom Jens Südekum.
Dann bekommen wir es morgen mit weitaus drastischeren Quarantänemaßnahmen zu tun, die dann erforderlich werden. Und dann auch morgen mit weitaus höheren ökonomischen Kosten, als es heute der Fall wäre.
Ausdrücklich begrüßen die Ökonomen, dass die Bundesregierung den Bezug von Kurzarbeitergeld vereinfachen will. Doch sie fordern weitere Sofortmaßnahmen, so Peter Bofinger von der Uni Würzburg.
Als eine einfache und schnell wirkende Lösung schlagen wir eine zinslose Stundung aller fälligen Voraus- und Nachzahlungen bei der Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer vor. Diese Stundung soll so lange gelten, bis die Virusinfektion in Deutschland flächendeckend abgeklungen ist.
Außerdem fordern die Ökonomen, den für Anfang nächsten Jahres geplanten teilweisen Abbau des Soli auf den 1. Juli vorzuziehen. Eine Maßnahme, die noch am Wochenende am Nein von CDU und CSU gescheitert war. Als letztes Mittel käme auch ein Rettungsfonds in Frage. Dann könnte sich der Staat, wie bei der Bankenkrise vor 10 Jahren, an Unternehmen, die durch Corona in eine Schieflage gekommen sind, direkt beteiligen oder diese sogar übernehmen. Damit es soweit gar nicht erst kommt, schlagen die Ökonomen kurzfristig vor allem vor, den sogenannten Verlustrücktrag bei der Einkommens- und Körperschaftssteuer auf mehr als 1 Million Euro auszuweiten. Wer jetzt Corona-bedingt Verluste macht, soll diese mit Gewinnen aus dem Vorjahr verrechnen können, sodass jetzt weniger Steuern zu zahlen sind. Auch eine zeitlich befristete Senkung der Einkommens- und Körperschaftssteuer um bis zu 10% wäre denkbar. Immer geht es den Wirtschaftsforschern darum, möglichst viel Liquidität in den Unternehmen zu belassen. Solche Maßnahmen will die Bundesregierung noch am Freitag verkünden. Derzeit läuft die Abstimmung zwischen Wirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz.
Theo Gias berichtete aus Berlin. Deutschland, Europa, viele Staaten auf anderen Kontinenten ächzen unter der Pandemie und ihren Folgen. In China, da wo das Virus herkommt, beginnt sich das Leben derweil wieder etwas zu normalisieren. Hat die Volksrepublik das Schlimmste hinter sich? Das frage ich gleich Felix Lee von der Taz. Vorher hören Sie den Beitrag von Steffen Wurzel aus Shanghai.
Der Besuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Wuhan gestern war ein klares Zeichen. Ein Zeichen der Staatsführung an die eigene Bevölkerung. Nach dem Motto, schaut her, wir haben die Lage im Griff, das Schlimmste ist bei uns überstanden. Und tatsächlich gehen die offiziellen Ansteckungszahlen seit Tagen runter in China. Auch das Alltagsleben der Menschen hat sich verbessert, zumindest für all die Menschen in China, die außerhalb der 60 Millionen Einwohner Provinz Hubei leben. Im Großraum Shanghai zum Beispiel wird in Firmen, Büros und Fabriken wieder gearbeitet. Die Leute gehen auch sonst wieder raus, stehen morgens also im Stau oder in der überfüllten U-Bahn und gehen abends essen. Aber immer noch laufen fast alle Menschen mit Mundschutz herum. Vor Bürogebäuden wird nach wie vor die Temperatur gemessen. Und in vielen Restaurants ist immer noch sehr wenig los, weil immer noch viele Menschen Angst haben, sich dort mit dem Corona-Lungenvirus anzustecken. Wir haben jetzt zwar schon seit 10 Tagen, seit dem 1. März wieder geöffnet, aber vor allem in den ersten Tagen war überhaupt nichts los bei uns, sagt diese Mitarbeiterin eines Schnellrestaurants im Shanghaier Stadtteil Gubei. Und natürlich macht mir das Sorgen, meinem Chef natürlich erst recht. Der Shopping-Mall-Betreiber hat aber zumindest versprochen, unsere Miete zu reduzieren. 4 bis 6 Wochen lang keine Kundschaft, dafür aber Fixkosten wie Miete und Personal. Überall in China droht Restaurants, Geschäften und kleineren Betrieben deswegen die Pleite. Besonders angespannt ist die Situation nach wie vor in der Provinz Hubei, vor allem in der Hauptstadt Wuhan, von der aus sich das Virus Anfang des Jahres ausgebreitet hat. Auch die Stadt Shiyan liegt in Hubei, etwa 400 Kilometer nordwestlich der Provinzhauptstadt Wuhan. Dort wohnt die 28-jährige Lilly seit Ende Januar mit ihren Eltern zusammen in einer kleinen Wohnung. Eigentlich lebt Lilly in Peking. Sie wollte ihre Eltern nur für ein paar Tage besuchen, dann aber kam die Ausgangssperre. Ich war jetzt einfach zu lange eingesperrt, klagt sie am Telefon. Zu Beginn habe sie sich einigermaßen okay gefühlt, aber in den letzten 10 Tagen hat sich meine Stimmungslage geändert, von besorgt zu verängstigt. Es ist nun einfach zu lange her, dass ich das letzte Mal draußen war. Ich verbringe jetzt seit mehr als 40 Tagen jeden Tag ganz eng mit meinen Eltern. Das ist eine beispiellose Erfahrung für mich, sehr speziell und kompliziert. Heute, erzählt Lili noch, durfte sie zum ersten Mal seit Wochen wieder rausgehen. Landesweit gilt in China weiterhin, so gut wie alle Schulen und Unis bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Der Unterricht läuft überwiegend online. Und weiterhin gilt auch in ganz China, das Misstrauen gegenüber allen, die irgendwie kränklich erscheinen, ist riesig groß. Außerdem wächst das Misstrauen gegenüber Menschen, die aus Mitteleuropa nach China reisen. Denn die chinesischen Staatsmedien berichten inzwischen sehr intensiv über die steigenden Fallzahlen in Italien, Deutschland und anderen europäischen Ländern.
Steffen Wurzel aus Shanghai, und wir möchten das Thema vertiefen mit Felix Li, China und neuerdings auch Corona-Experte bei der Tageszeitung Taz. Guten Abend, Herr Li.
Hallo.
Die Infektionszahlen in China gehen zurück. Ist das Schlimmste dort überstanden?
Naja, gut, das weiß man noch nicht so genau, weil natürlich kann der Virus auch sich wieder ausbreiten. Also zumindest hat die chinesische Führung diesen Anschein, machte schon den weiteren Ausbruch unter Kontrolle, sagen wir mal so. Also die Zahlen, der Anstieg ist deutlich zurückgegangen und tatsächlich, wenn man guckt, also angegeben werden ja häufig hierzulande immer nur die Gesamtinfizierten, aber wie viele schon geheilt sind, nämlich von den über 80.000 in China, dass über 60.000 schon wieder genesen sind und damit dann nicht mehr ansteckend sind, das taucht in den Zahlen, wenn über China berichtet wird, immer weniger auf. Also insofern, ja, der chinesischen Regierung ist es tatsächlich gelungen, mit diesen drastischen Maßnahmen diesen Ausbruch zumindest unter Kontrolle zu kriegen.
Nun hört man aber immer wieder, Peking denke darüber nach, diese drastischen Maßnahmen zurückzufahren und zum Beispiel sogar in der Provinz Hubei, also dem Ursprungsort von Corona, die Reiserestriktionen zu lockern. Ist das dafür nicht trotzdem zu früh?
Ich glaube, ganz gelockert sind gerade in der Provinz Hubei auch weiterhin nicht. Also zumindest, was ich jetzt auch gehört habe, ist, dass inzwischen die Restriktionen, zum Beispiel auch die Totalquarantäne, dass das jetzt nach und nach aufgehoben wird. Man muss ja auch dazu sagen, also Chinas Führung hat diese Zeit ja auch nochmal genutzt, ihre Kontrolle über ihre Bürger auch nochmal massiv auszuweiten. Also jeder ist jetzt ja verpflichtet, eine App herunterzuladen, die sowohl ein Bewegungsprofil als auch den Gesundheitsstatus genau angibt. Und das ist natürlich, zumindest für diese Seuchenbekämpfung, ist das natürlich eine total effiziente Maßnahme. Sprich, wenn in irgendeiner Stelle es wieder zu irgendwelchen Ausbrüchen kommt, dann kann man die Leute und die Kontaktleute, Personen und so weiter natürlich wahnsinnig schnell identifizieren. Also zur Seuchenbekämpfung mag das gut sein. Was so der Überwachungsstaat betrifft, ist das natürlich keine gute Nachricht.
Aber mit solchen technischen Möglichkeiten, glauben Sie, behält China tatsächlich auch die Kontrolle über das Virus? Man könnte ja auch fragen, wenn die Restriktionen zurückgehen, drohen dann nicht wieder mehr neue Corona-Fälle, droht also eine zweite Infektionswelle?
Also auszuschließen ist das überhaupt nicht. Ich denke mir, das ist jetzt auch ein Versuch, auch für China natürlich, weil einen solchen Ausbruch in diesem Ausmaß, das hat es natürlich in den letzten Jahren auch in China nicht gegeben. Und jetzt werden mit diesen drastischen Maßnahmen und zusätzlich dieser Kontroll-App so einiges ausprobiert. Und ehrlich gesagt, das sagen ja auch viele Virologen und Epidemiologen, dass der Virus sicherlich auch sich in China weiter ausbreiten wird. Die Frage oder das Relevante ist ja, über welchen Zeitraum. Das gilt ja sowohl hier in China natürlich auch. Wenn das China gelingt, den Ausbruch über einen langen Zeitraum zu strecken, dann ist das ja nicht mehr das ganz so große Problem für das chinesische Gesundheitssystem, wie das im Februar war, wo dieser Ausbruch so plötzlich kam und dann zu einer völligen Überforderung der Krankenhäuser und Arztpraxen kam.
Wie glaubwürdig, Helly, sind eigentlich die neuen Infektionszahlen, die China meldet?
Also genau prüfen lassen sich die Zahlen in China ja nie, weil Zahlen in China werden nie unabhängig erhoben und es gibt da ja auch keine Kontrollstellen, die staatliche Seite wiederum kontrolliert oder das vergleichen lässt. Also so genau kann das keiner letztendlich sagen. Ich denke mir jetzt nur in Bezug auf diese Corona-Krise ist China nach anfänglichem Vertuschen dann doch relativ schnell dazu übergegangen, möglichst realistische Zahlen auch zu erheben und die dann auch mit der WHO oder auch mit allen Gesundheitsbehörden und Ländern auch zu teilen. Also einfach aus Eigeninteresse, weil man will natürlich mehr über dieses Virus verstehen und das will man auch dem Rest der Welt mitteilen. Also insofern, ich persönlich glaube jetzt nicht, dass diese Zahlen, auch wenn jetzt die zurückgehenden Zahlen, dass das jetzt völlig an der Realität vorbeigeht. Aber wie gesagt, genau prüfen lässt sich, genau beurteilen kann ich das jetzt auch nicht. Was sich aber sagen lässt, wenn es wieder so zu krassen Zuständen gekommen wäre, wie das jetzt im Februar noch der Fall gewesen wäre, ich denke mir, das hätte man dann auch in den sozialen Medien in China mitgekriegt. Und das ist jetzt aber in den letzten Tagen nicht der Fall gewesen.
Also ich habe diese Frage auch vor dem Hintergrund drohender Wirtschaftseinbußen oder Wirtschaftskrisen gestellt. China leidet ja wie jedes andere Land, das dermaßen heimgesucht wird, unter der Angst vor einer Rezession. Das kann nicht dazu führen, dass die chinesische Regierung sagt, wir haben es jetzt im Moment im Griff, sieht ganz gut aus und jetzt fangen wir doch lieber wieder ein bisschen an zu vertuschen?
Also ich glaube, klar, jede Regierung muss jetzt abwägen und tut sich damit sicherlich auch schwer, ab wann lockert man die Bestimmungen wieder oder wann lässt man die Wirtschaft wieder freier laufen. Und in diesem Dilemma befindet sich China natürlich ganz klar auch. Das jetzt mit der Provinz Hubei, da tut sich die chinesische Regierung sicherlich auch weiterhin noch schwer, aber lockert die Bestimmungen jetzt zumindest für die Bereiche, die A notwendig sind, also in der Verwaltung, in den ganzen Krankenpflegebereich, aber dann halt auch in den Industrien, die für das gesamte Land wichtig sind. Aber immer mit dem Zusatz, dass es dort diese Kontroll-App gibt und dann ganz genau bestimmbar ist, wer denn wirklich auch gesund ist oder wer womöglich doch krank ist und der wird dann auch sofort wieder nach Hause geschickt.
Ist das dann aus Ihrer Sicht vielleicht sogar vorbildlich, was China gerade praktiziert, nämlich eine allmähliche Rückkehr zur Normalität? Wäre das auch für uns ein Rollenmodell?
Ja, also das lässt sich, glaube ich, noch überhaupt nicht beurteilen, weil hier ja überhaupt noch gar nicht so drastische Maßnahmen getroffen wurden, wie das in China der Fall war. Und ich mir auch nicht sicher bin, ob man das hierzulande dann auch machen kann. Also eine Komplettabriegelung von eigentlich quasi dem gesamten Land und dann aber auch vor allem diese Provinz Hubei mit 60 Millionen Einwohnern, das stelle ich mir in Deutschland schon sehr schwer vor.
Aber wir erleben gerade in Italien.
Über diese Exit-Strategie der Chinesen lässt sich das wahrscheinlich auch sehr schwer übertragen, was dann Deutschland betrifft. Ich denke mir nur, wenn ich mir ansehe, wie das jetzt bislang gelaufen ist und wenn ich sehe, wie drastisch, wie exponentiell die Zahlen in Italien steigen, dass Deutschland schon noch mehr Maßnahmen in Angriff nehmen muss als bisher, weil nur so kriegt man doch diesen Ausbruch auch kontrolliert. Also zumindest ein bisschen von China lernen, denke ich mir, sollten die Deutschen schon.
So, und dann frage ich natürlich zum Schluss, was können wir von China lernen?
Ja, wie gesagt, also wenn ich mir überlege, dass als in Wuhan, also in der besonders betroffenen Millionenstadt, die Zahl der Infizierten bei 800 lag, hat man die gesamte Provinz von 60 Millionen abgeriegelt. Wir liegen in NRW jetzt knapp unter 800 und ich halte die bislang getroffenen Maßnahmen für viel zu zahm und noch also zu schwach. Also da denke ich mir, müsste schon noch sehr viel mehr getan werden.
Schlagen Sie vor, in Nordrhein-Westfalen abzuriegeln?
Unter Umständen schon. Also wie gesagt, also wenn ich jetzt sehe, dass die Zahl schon bei über 800 liegt in Nordrhein-Westfalen und wir bedenken müssen, dass die Zahlen exponentiell steigen, also wir von momentanem Stand von einer Verdopplung aller drei Tage sprechen, das heißt, dann liegen wir schon am Wochenende bei 1600 und dann kann sich jeder ausrechnen, wie viele Infizierte wir dann Ende des Monats haben. Und das hat in China natürlich auch viel zu spät kam diese Erkenntnis erst, aber dann zumindest in den Regionen, wo es dann noch nicht so schlimm war, haben genau diese drastischen Maßnahmen auch geholfen, eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Also insofern würde ich sagen, ist es in dem Sinne, also schon von China zu lernen, also nicht so sehr von der Provinz Hubei, aber von den anderen Regionen, wo dann halt relativ schnell dann doch zügig reagiert wurde, dass man davon durchaus lernen kann und gerade in Nordrhein-Westfalen jetzt drastische Maßnahmen dringend notwendig sind.
Felix Li von der Tageszeitung Taz, China-Experte, früher auch China-Korrespondent in Peking für die Taz. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Und mit Corona gehen auch unsere aktuellen Kurzberichte um 23.35 Uhr los. Die EU will Geisterflüge wegen des Virus eindämmen. Fluglinien sollen weniger leere Flugzeuge starten lassen, nur um ihre Landerechte zu behalten. Michael Schneider.
Mehr Planungssicherheit für Fluggesellschaften, die unter den Auswirkungen des Coronavirus leiden. Das verspricht EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Sie sollen vorerst ihre Slots behalten, also Zeitnischen, in denen sie an bestimmten Flughäfen starten und landen dürfen. Selbst dann, wenn bestimmte Strecken vorübergehend nicht mehr bedient werden. Nach europäischem Flugrecht müssen Airlines eigentlich jedes Jahr mindestens 80% ihrer Starts und Landungen durchführen. Ansonsten drohen die Slots zu verfallen. Durch die Viruswelle waren aber viele Reisen storniert oder Flüge annulliert worden. Um sich abzusichern, hatten viele Anbieter in den vergangenen Wochen Leerflüge durchgeführt. Kritik daran kam vor allem aus dem EU-Parlament. Leerflüge seien eine der ökologisch und ökonomisch schädlichsten Folgen des Virus, so die Vorsitzende des Verkehrsausschusses Delhi. Nun also reagiert die Kommission, allerdings nicht allein aus Umweltschutzgründen, sondern auch, um die angeschlagene Flugbranche wirtschaftlich zu entlasten. Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte, es handle sich nur um eine vorübergehende Maßnahme. Wann sie aufgehoben wird, sei allerdings noch völlig unklar.
Keine Lösung in Sicht für die Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze. Mittlerweile klagen sie über Hunger. Christian Buttgereit.
Flüchtlinge in dem Lager auf türkischer Seite berichten, dass es zu wenig zu essen gäbe. Für die Kinder gäbe es nur Milch und Kekse. Viele litten unter Hunger und seien krank. Das zuständige Gouverneuriat von Edirne verweist auf Anfrage auf die Lebensmittelausgabe im Camp. Die Hilfe werde zentral koordiniert. Allerdings haben inzwischen weder Journalisten noch Hilfsorganisationen freien Zugang zum Lager. Deshalb ist unklar, wie viele Personen sich dort noch aufhalten, nach aktuellen Schätzungen wenige tausend. Nach wie vor hoffen die Menschen darauf, über den Grenzfluss nach Griechenland zu gelangen. Allerdings wurde das griechische Ufer inzwischen zusätzlich mit Stacheldraht gesichert. Der türkische Präsident Erdogan verglich das Vorgehen der griechischen Grenzschützer mit den Verbrechen der Nazis. In der Sitzung seiner Parlamentsfraktion sagte Erdogan, zwischen dem, was die Nazis gemacht hätten, und diesen Bildern an der griechischen Grenze bestehe kein Unterschied. Flüchtlinge, denen es vorübergehend gelungen war, nach Griechenland zu kommen, berichteten darüber, dass ihnen die Wertsachen und zum Teil auch Kleidung und Schuhe abgenommen wurden, bevor sie zurückgeschickt wurden. Einige sagten auch, sie seien von Polizisten und Soldaten verprügelt worden.
Im Präsidentschaftsrennen der US-Demokraten hat Joe Biden seinen Siegeszug fortgesetzt. Sein Konkurrent Bernie Sanders will trotzdem weitermachen. Julia Kastein.
Noch gibt sich Bernie Sanders nicht geschlagen. Anders als von vielen Beobachtern erwartet, erklärte der Senator aus Vermont, dass er weiter im Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur bleiben will. Der 78-jährige selbsterklärte demokratische Sozialist räumte zwar die herben Verluste bei den letzten Vorwahlen am Dienstag ein. In 4 von 6 Staaten hatte dort Ex-Vizepräsident Joe Biden gewonnen und seinen Vorsprung deutlich ausgebaut. Und Sanders gab auch zu, dass viele demokratische Wähler sich gegen ihn entschieden hätten, weil sie Biden eher zutrauen, US-Präsident Donald Trump im November auch zu schlagen. Doch jüngere Wähler würden mehrheitlich ihn, Sanders, und nicht den 77-jährigen Biden unterstützen. Und auch thematisch, das würden Umfragen zeigen, seien demokratische Wähler auf seiner Seite. Von einer staatlichen Krankenversicherung für alle bis zur Abschaffung von Studiengebühren und einem engagierten Kampf gegen den Klimawandel. Dass er auch wählbar ist, davon will Sanders die Demokraten jetzt in der nächsten TV-Debatte am kommenden Sonntag in Arizona überzeugen. Er freue sich schon auf das Duell gegen Joe Biden, so Sanders. Die nächste Vorwahlrunde folgt dann am kommenden Dienstag in 4 Staaten, darunter Florida, alles Staaten, in denen Bernie Sanders 2016 schon gegen Hillary Clinton verloren hatte.
In Russland hat die Duma endgültig eine Verfassungsänderung beschlossen, die Wladimir Putin noch viele Jahre als Präsident bescheren kann. Christina Nagel.
Die dritte und letzte Lesung ging kurz und schmerzlos über die Bühne. Mit großer Mehrheit segnete die Duma die erst gestern beschlossenen Verfassungsänderungen ab. Für viele Abgeordnete geht es längst um mehr als um ein reines Reformprojekt. Es sei, so einer der Fraktionschefs heute, eine ganz neue Verfassung für ein neues Russland. Weil so viel neu ist, hatten sich die Parlamentarier gestern auch für eine neue Amtszeitregelung für den Präsidenten ausgesprochen, der künftig über noch mehr Vollmachten verfügen soll. Bei der Präsidentschaftswahl, die planmäßig 2024 ansteht, könnte Wladimir Putin so erneut antreten. Am 22. April ist eine Volksabstimmung geplant. Die Opposition, die von einem Verfassungsumsturz spricht, hat für die kommenden Wochen zu Protesten aufgerufen. Diese könnten allerdings an einem Erlass der Stadt scheitern. Der Moskauer Bürgermeister hat Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern bis auf Weiteres verboten, um einer Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen.
Wegen der Corona-Pandemie ist der Dow Jones abgestürzt. Peter Mücke aus New York.
Die US-Börsen sind in den Bärenmarkt eingetreten. So nennen es die Händler, wenn die Aktien im großen Stil 20% gegenüber ihrem Hoch gefallen sind. Obwohl es sich um eine willkürliche Schwelle handelt, wird das als Zeichen gewertet, dass die Krise am Aktienmarkt so bald nicht enden wird. Der Dow Jones Index schloss heute bei 23.553 Punkten. Das sind 20% weniger als beim Höchststand am 12. Februar. Damit wurden innerhalb der vergangenen 3 Wochen alle Kursgewinne von mehr als einem Jahr zunichte gemacht. Der breite angelegte S&P 500 schloss gegenüber seinem Höchststand 19% im Minus. Die Anleger sind enttäuscht darüber, dass es bislang keine Details zum geplanten US-Konjunkturprogramm gibt. US-Präsident Trump hatte sich zwar mit US-Senatoren getroffen, um über Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie zu beraten und stellte auch Hilfen für die besonders betroffene Luft- und Kreuzfahrtindustrie in Aussicht. Konkrete Ankündigungen machte er aber zunächst nicht. Unter den größten Verlierern sind heute die Aktien des Flugzeugherstellers Boeing, die 13% verloren, und des Sportartikelherstellers Nike, die 5% im Minus schlossen.
Und die deutschen Börsendaten hat Claudia Werle für Sie.
Es mangelt nicht an der Bereitschaft, der Wirtschaft und Finanzwelt unter die Arme zu greifen. Sowohl die US-Notenbank als auch die Bank of England haben die Leitzinsen gesenkt, um zumindest ein Signal zu setzen: Wir sehen, die Lage ist ernst, wir tun etwas, um die wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung der Corona-Epidemie zumindest etwas abzumildern. Entsprechende Signale kommen auch von der EU und von einzelnen Regierungen. Doch an den Börsen geht der Ausverkauf weiter. Eine Zeit lang sah es zumindest noch danach aus, als ob es dem DAX gelingen würde, sich von einem Teil der Verluste der vergangenen Tage erholen zu können. Doch zu Handelsschluss steht wieder ein Minus auf der großen Anzeigetafel im Frankfurter Handelssaal. Der DAX fällt auf 10.438 Punkte. Zu den Verlierern gehören unter anderem Aktien von Adidas. Das hängt unter anderem mit China zusammen. China ist ja nicht nur ein wichtiger Produktionsstandort, sondern hier leben auch viele Kunden, die in großem Stile Sportartikel einkaufen. Der Umsatz im ersten Quartal dürfte nun deutlich unter den Zahlen des Vorjahres liegen. Auch die Lufthansa und andere Fluggesellschaften haben zu kämpfen. Immer mehr Messen werden abgesagt, von Dienstreisen und Urlaubsflügen ganz zu schweigen. Infolge davon brechen die Buchungen ein. Die Lufthansa will deshalb auch in den kommenden Wochen tausende Flüge streichen. Aktien der Lufthansa 2% im Minus. Kontrastprogramm dazu, das kommt von K+S, der Salz- und Düngemittelhersteller. Hochverschuldet ist nun dabei, sich neu aufzustellen, will sein Salzgeschäft in Nord- und Südamerika komplett verkaufen. Und das kommt an der Börse gut an.
Claudia Werle über den Tag an der Frankfurter Börse. 23 Jahre Haft für Harvey Weinstein, das Strafmaß für den verurteilten Sexualstraftäter und ehemaligen Hollywood-Mogul, kommt ziemlich dicht dran an die Höchststrafe von 29 Jahren. Im nächsten Prozess in Kalifornien könnten noch einmal so viele Jahre draufkommen. Stefan Lack.
Auch wenn Ex-Filmmogul Harvey Weinstein heute vor Gericht seine Reue gegenüber den Opfern beteuerte und versprach, ein besserer Mensch zu werden, so richtig verstanden hat er die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben worden sind, nicht. Diese hätten ihn verwirrt. Wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung ist er heute zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Die Höchststrafe wäre 29 Jahre gewesen. Die Verteidigung Weinsteins kündigte an, in Berufung zu gehen. Sein Anwalt Damon Cheronis spricht von einem ungerechten Verfahren. Weinstein wurde nicht fair behandelt. Lasst es uns doch sagen, wie es ist. Weder vom Gericht noch von der Jury, auch nicht von den Medien. Das ist passiert. Unserer Meinung nach haben die Beweise seine Schuld nicht belegen können. Daran gibt es keinen Zweifel. Wir reden über nichts anderes, als dass es berechtigte Zweifel in diesem Fall gegeben hat. Und zu sagen, dass es keine berechtigten Zweifel gegeben hat, auf Basis dessen, was wir in unserer Verteidigung vorgebracht haben, das ist empörend. Weinstein hatte immer wieder behauptet, es habe sich um einvernehmlichen Sex gehandelt. Die Verteidigung hatte im Laufe des Verfahrens versucht, die Aussagen der Klägerin und weiterer Zeugen als unglaubwürdig darzustellen. Applaus gab es heute, als die Klägerinnen Miriam Haley und Jessica Mann das Gerichtsgebäude betraten, um vor der Verkündung des Strafmaßes ihre Abschlussstatements zu geben. Beobachterin John Casares gab auf CNN die Schilderungen Miriam Haleys wieder. Die vergangenen 2 Jahre seien für sie eine einzige Tortur gewesen. Es war Miriam Haley, eine der Anklägerinnen, die heute vor Gericht noch einmal geschildert hat, was sie durchgemacht hat. Dass der Moment, in dem er sie hier in New York City gewaltsam angegriffen hat, als sie versucht hat, ihn zu stoppen, aber er einfach nicht aufgehört hat, für sie so schrecklich gewesen ist. Dass ihr Leben in den vergangenen 2 Jahren nichts als Paranoia gewesen ist, dass sie gedacht hat, dass es Rache gegen sie geben würde. Sie sagte, dass sie so dankbar für die Verurteilung ist, da er nun nicht mehr in der Lage ist, andere Frauen in diesem Land zu belästigen. Opferanwältin Gloria Allred trat im Anschluss an die Urteilsverkündung tief bewegt vor die anwesenden Journalisten. Ich bin sehr aufgewühlt, weil ich die Gefühle meiner Mandantinnen nachempfinde. Ich weiß, was sie durchgemacht haben, als sie ihre Zeugenaussage gemacht haben. Ich weiß, wie es für sie hinter den Kulissen war, wie hart es für sie war. Sie haben ihrer Angst ins Auge geblickt und Mut bewiesen. Die Staatsanwaltschaft hatte im Vorfeld noch einmal eine harte Strafe verlangt, da Weinstein bis zum Urteil keine Reue gezeigt habe. Jahrzehntelang habe er Frauen missbraucht. Der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance zeigte sich entsprechend hochzufrieden damit, dass Richter James Burke 23 Jahre Haft verhängt hat. Der Richter hat heute klargemacht, dass diese Art von Verhalten jedem potenziellen Gewalttäter zeigt, dass er sich den Konsequenzen stellen muss. Harvey Weinstein wird nun in einem New Yorker Gefängnis untergebracht. Neben dem Berufungsverfahren kommen weitere juristische Auseinandersetzungen auf ihn zu. In Los Angeles wurde er ebenfalls wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagt.
Stefan Lark berichtete aus den USA. Im ZDF hat Thomas Walde als Hauptstadtkorrespondent einmal versucht, ein Sommerinterview mit Alexander Gauland zu führen, in dem es nicht fast ausschließlich um Flüchtlinge oder den Islam ging, sondern um die sachpolitischen Vorschläge der AfD. Es kam fast zum Eklat, jedenfalls kam nichts dabei heraus. Jetzt aber macht die AfD Fachpolitik. Nach langem Streit hat sich die Partei auf ein Rentenkonzept geeinigt. Nadine Lindner berichtet aus Berlin.
Es sind 21 Seiten, die die AfD nun als Leitantrag für den Parteitag vorgelegt hat. 7 Jahre nach ihrer Gründung macht sich die Partei nun auf, sich ein Rentenkonzept zu geben. Im Zentrum der rentenpolitischen Überlegungen der AfD steht die Steigerung der Geburtenrate. 3 Kinder solle jede Frau bekommen, das sei, Zitat, zum Bestandserhalt erforderlich. Dazu soll es ein Betreuungsgeld in den ersten 3 Jahren des Kindes geben. Zudem sollen Eltern für jedes Kind 20.000 Euro zur Rentenversicherung aus Steuern erstattet bekommen, ohne dass sich die Ansprüche verringern. Pro Kind mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnort in Deutschland soll der Staat 100 Euro im Monat bis zum 18. Lebensjahr anlegen. Politikerpensionen sollen abgeschafft werden, Selbstständige und Beamte in die Rentenversicherung einzahlen. Zuwanderung zur Deckung des Fachkräftebedarfs lehnt die AfD im Leitantrag ab. Die Partei stand zeitweise vor einer Zerreißprobe. Auf der einen Seite stand Co-Parteichef Jörg Meuthen, der in einem radikal-liberalen Ansatz die umlagefinanzierte Rente abschaffen wollte. So seine Ankündigung im Sommer 2018.
Erstens müssen wir die Menschen Schritt für Schritt in eine selbstgewählte, freie Form ihrer Altersvorsorge entlassen. Das muss nicht zwingend kapitalgedecktes Sparen sein, da gibt es sehr viele Möglichkeiten.
Auf der anderen Seite stand der Thüringer Björn Höcke, der mit einer Staatsbürgerrente vor allem Deutsche besser stellen wollte. Das sei verfassungsrechtlich nicht zu machen, wurde Höcke parteiintern mitgeteilt. Von beiden Vorhaben ist im aktuellen Leitantrag fast nichts mehr übrig geblieben. Eine Niederlage vor allem für Jörg Meuthen, der sich mit einem vagen Prüfauftrag im Rentenpapier begnügen muss. Der große Wurf ist der Leitantrag nicht. Die AfD setzt eher auf kleine Reformen im bestehenden Rentensystem. Einige Ideen, wie ein flexibler Renteneintritt, finden sich aber auch bei der FDP wieder. Viele Fragen im Rentenkonzept bleiben aber offen. Der Leitantrag der AfD nennt weder Kosten- noch Gegenfinanzierungsmodelle. Hinzu kommen Vorschläge zur Reform der Gesundheitspolitik. Doch auch hier setzt die AfD nicht auf radikale Einschnitte, so hält sie zum Beispiel am System aus privater und gesetzlicher Krankenversicherung fest. Zudem will sie unter anderem die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel senken. Sozial- oder arbeitsmarktpolitische Fragen deckt der Leitantrag nicht ab. Die Reaktionen aus der AfD fallen bislang eher gering aus. Der prominenteste Vertreter des radikalen Flügels, Björn Höcke, zeigte sich via Twitter zufrieden. Die AfD Thüringen habe die Debatte mitprägen können, so Höcke. Das Konzept soll auf dem Parteitag Ende April in Offenburg beschlossen werden.
Nadine Lindner über das Rentenkonzept der AfD. Als bekannt wurde, dass auf einem Campingplatz in Lüchte zwei Männer jahrzehntelang Kinder sexuell missbraucht haben, da ging es in den Ermittlungen bald auch um Polizei- und Jugendamtsmitarbeiter. Zeugen waren nämlich bei ihnen vorstellig geworden, hatten ihren Verdacht gegen die Täter geäußert, aber geschehen war danach nichts. Auch gegen sie wurde deshalb später ermittelt, auch das ohne Ergebnis. Strafrechtlich sei den Behördenmitarbeitern kein Vorwurf zu machen, hat die Staatsanwaltschaft heute gesagt. Thomas Würstmann hat die Reaktionen darauf.
Jens Rusitzka kann sich noch gut an den Tag erinnern, als er nach einer Grillparty den späteren Haupttäter von Lüchte, Andreas V., angezeigt hatte bei der Polizei und beim Jugendamt. Dieselben Behörden, deren Mitarbeiter jetzt von der Staatsanwaltschaft Detmold entlastet wurden, die Verfahren werden eingestellt.
Ja, ich finde das erschreckend. Ich meine, es ist doch nachgewiesen, was da gemacht wurde, beispielsweise die Aktenmanipulation. Das spricht alles also wesentlich mehr dagegen als dafür, dass sie unschuldig oder schuldlos sind.
Bei den 10 zunächst beschuldigten Mitarbeitern von Polizei und Jugendämtern in Lippe und Hameln-Pyrmont sei kein Vorsatz erkennbar gewesen, so das Kernargument der Staatsanwälte. Selbst wenn sie Fehler gemacht hätten, absichtlich sei das nicht geschehen. Deshalb bestehe kein dringender Tatverdacht. Auch Opferanwalt Roman von Alvensleben hält das alles für sehr fragwürdig.
Ich bin sehr überrascht und auch gleichsam entsetzt als Opferanwalt. Der Staat hat die Möglichkeit gehabt, hier Vertrauen zurückzuerobern bei den Kindern, bei den Eltern, bei allen Betroffenen, bei den Organisationen, die sich einsetzen für Kinder und gegen Missbrauch von Kindern. Und die Jugendämter sind berufen, Obacht zu geben. Das haben sie in diesem Fall offensichtlich nicht. Die Polizeibehörden haben nachlässig gehandelt. Es verschwinden CDs und am Ende soll alles nichts gewesen sein.
Auch der Kinderschutzbund NRW kritisiert die Staatsanwaltschaft. Nach außen entstehe der falsche Eindruck, unabhängig von den juristischen Gründen. Es gäbe schwerwiegende strukturelle Probleme im Kinderschutzsystem. Mitarbeiter seien schlecht qualifiziert, unter den Behörden werde schlecht kommuniziert. Ähnlich wie es auch bei den Vorgängen rund um den Campingplatz in Lüchte offensichtlich war. Der Leiter des Jugendamtes in Lippe, Karl Eitel-John, freut sich, dass seine Mitarbeiter strafrechtlich entlastet sind und wünscht sich ein neues Bewusstsein in der Gesellschaft beim Problem sexueller Missbrauch.
Tagtäglich gibt es Meldungen über sexuellen Missbrauch in den öffentlichen Medien. Die Randnotizen werden nur inzwischen wieder kleiner, was schade ist. Und wir müssen tatsächlich erreichen, dass die Öffentlichkeit nach wie vor sensibel mit dem Thema umgeht. Nur dann kann die Jugendhilfe auch vernünftig arbeiten. Also wenn wir entsprechende Meldungen von Kitas, von Schulen, von Angehörigen, von Nachbarn erhalten, dann können wir tätig werden und dann können wir die Kinder auch schützen.
Jens Rusitzka hatte gemeldet. 2016 geschehen war danach wenig. Umso weniger kann er verstehen, was die Staatsanwaltschaft heute entschieden hat. Nach seiner Meldung an die Behörden wurden auf dem Campingplatz in Lüchte noch viele Kinder missbraucht.
Im Fall Lüchte stellt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Behördenmitarbeiter ein. Das war der Beitrag von Thomas Wüstmann. Und Alexandra Eul ist bei mir im Studio. Sie hat die Presseschau von morgen dabei.
In den Kommentaren steht Kanzlerin Merkels erster öffentlicher Auftritt anlässlich der Corona-Krise im Mittelpunkt. Es geht aber auch um die Vorwahlen der Demokraten in den USA und das Urteil im Fall Weinstein. Es spricht für Merkel und auch für Gesundheitsminister Jens Spahn, dass sie den Menschen keinen falschen Versprechungen machen, meint der Reutlinger Generalanzeiger. Es gibt keine Floskeln im Stil von »Wir schaffen das«. Sie tun nicht so, als ob sie die ganz große Antwort auf das Problem hätten. Was auf uns genau zukommt, kann bislang niemand so richtig abschätzen. Die Südwestpresse aus Ulm empfiehlt eine klare politische Führung und das in noch viel stärkerem Maß als bisher. Angela Merkel ist am Ende ihrer Kanzlerschaft so stark gefordert, wie selten zuvor in den 15 Jahren ihrer Regierungszeit. Die Neue Osnabrücker Zeitung findet die Sehnsucht nach Führung zwar verständlich, wendet jedoch ein, sachlich notwendig ist es nicht, das Management der Corona-Krise vom Kanzleramt aus zu dirigieren. Es spricht sogar vieles dagegen. Mit Jens Spahn organisiert ein erfahrener Gesundheitspolitiker die Kommunikation zwischen den Ländern und den Medizinern. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fragt, war es falsch, dass die Kanzlerin, die lange geschwiegen hatte, sich nun auch öffentlich der Erwartung der Virologen anschloss, wonach im Verlauf der Epidemie rund 2/3 der Deutschen mit dem Virus infiziert würden? Und antwortet, die Zahl war schon in der Welt. Ein Dementi hätte die Angst nur erhöht. Die sagen uns nicht die Wahrheit. Der wollen aber selbst jetzt noch nicht alle ins Gesicht blicken, was andererseits kaum überraschen kann. Das Antlitz von Corona trägt schreckliche Züge. Die Taz blickt auf die Vorwahlen in den USA. Für Bernie Sanders dürfte es das gewesen sein. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, wird nicht der Senator aus Vermont, sondern Ex-Vizepräsident Joe Biden bei den US-Wahlen gegen Donald Trump antreten. Die Süddeutsche Zeitung hält Biden eher für eine Notlösung. Er wird der Kandidat, damit Bernie Sanders es nicht wird. Die Frankfurter Rundschau prognostiziert, selbst wenn es Biden gelingt, die Demokraten geschlossen hinter sich zu scharen, muss er einen anstrengenden Wahlkampf gegen Trump durchstehen und dessen Attacken ertragen, die sich ja teilweise unter die Gürtellinie gehen. Und die Aachener Zeitung moniert, wie aussichtsreich hätte eine Kampagne gegen diesen rumpelnden Republikaner sein können, wenn sich die gesamte Partei schon früh geschlossen hinter einen jungen, dynamischen Kandidaten oder eine Kandidatin gestellt hätte, der den Amerikanern eine zukunftsweisende Alternative präsentiert hätte. Zum Abschluss noch ein Kommentar aus den badischen neuesten Nachrichten zur Verurteilung des Filmproduzenten Harvey Weinstein zu 23 Jahren Haft. Es ist nicht damit getan, zu jubeln, wenn ein Mächtiger wie Weinstein fällt. Wichtig ist auch der Blick nach vorne und auf das eigene Umfeld. Bei viel zu vielen Männern und Frauen herrscht ein zu geringes Problembewusstsein, wann die Grenze überschritten ist.
Alexandra Eul war das mit den Kommentaren, die Sie morgen in den Zeitungen lesen können. Und das war der Tag im Deutschlandfunk, zuletzt mit Christine Heuer im Studio. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.